Inforadio Podcast.
Wir sind jetzt hier auf dem Weg und sobald wir jetzt in den Wald reinkommen, sobald der Wald sein eigenes Klima hat, wird es gleich merklich kühler. Das ist im Sommer so. Also wir haben das voriges Jahr besonders gemerkt, als wir 35 Grad hatten. Im Wald waren es so 30, 31 Grad. Also niemals dieselben Temperaturen wie außen. Und das sieht man schon, dass der Wald eigentlich eine sehr schöne kühlende Funktion hat. Durch seine Schatten, den er natürlich hat, aber auch durch die Verdunstung der Bäume. Die verdunsten ja laufend Wasser. Und das gibt ja auch Feuchtigkeit ab und kühlt auch die ganze Landschaft.
Ist das nur gefühlt kühler oder
nee, ist es auch kühler? Ist auch kühler. Also das kann man richtig messen. Also wenn Sie im Sommer mal, im Hochsommer einfach fahren Sie mal mit dem Auto durch die offene Landschaft über Felder, dann gucken Sie auf das, was es anzeigt, das
einmal Thermometer. Gekocht.
Genau, da sind es so manchmal 35 Grad. Und wenn man die Straße weiterfährt, es geht durch ein Waldgebiet durch, alleine schon, dann geht's, gucken Sie aufs Thermometer, geht es gleich 2-3 Grad runter dann. Ne? Ja, wenn wir jetzt mal hier schauen, das ist ein...
Das ist ja gleich am Anfang jetzt hier.
Wir sind ja noch nicht drinne im UNESCO-Weltnaturerbe. Das ist noch so die Pufferzone, nennt man das hier. Also das ist die Zone, wo es ein bisschen geschützt werden soll, das Gebiet. Na, da sehen wir, das ist hier ein Moor gewesen, muss man ja schon sagen. Also das war vor drei Jahren noch stand hier richtig Wasser. Man sieht es hier an den Bäumen, wo diese schwarze Linie ist. Bis dahin stand das Wasser, also so einen Meter höher.
Ja.
Und das ist in den letzten 2 Jahren völlig ausgetrocknet durch die Hitze, durch die Trockenheit. Also jetzt kann man auch hier durchlaufen. Man sieht Brennnesseln wachsen hier drinnen. Das ist immer ein Anzeiger von sehr vielen Nährstoffen. Also so ein Moor hat ja viel Nährstoffe. Und wenn kein Wasser mehr steht, dann wachsen hier Brennnesseln als hier Stickstoffzeiger. Ja, die Bäume, die sind tot. Das sind Erlen gewesen. Die sind aufgrund des hohen Wasserstandes abgestorben. Aber wenn man jetzt guckt wieder, die schieben wieder aus den Wurzeln heraus, kommen wieder kleine junge Bäume. Wir müssen sehen, wie sich das Gebiet weiter hier darstellen, ob man wieder Wasser reinkommt oder nicht. Also,
könnte es denn sein, dass sich das regeneriert, dass
ja,
also praktisch wieder so ein Erlenbruch entsteht?
Ja. Also da muss es natürlich sehr viel regnen. Also da müssen wir wirklich wieder feuchte Jahre haben, richtig feuchte Jahre. Und vor allen Dingen, was immer wichtig ist, wir brauchen im Winter viel Schnee. Das wird unterschätzt, weil Schnee, wenn der taut, bringt ganz viel Feuchtigkeit in den Boden. Und das wird auch das Grundwasser wird damit wieder aufgefüllt, weil Schnee langsam taut und Schnee geht in den Boden rein. Das Regenwasser fließt ja manchmal ab von der Oberfläche. Also wir bräuchten im nächsten Winter vielleicht so 1,5 Meter hohen Schnee. Dann wäre vielleicht im Frühjahr wieder hier Wasser drin, denke ich mal. Ne?
Also, Schnee, was ist das?
Ja, ich kann es auch schon nicht mehr. Also ich habe es jetzt miterlebt, also wirklich in dem letzten Winter, der ja keiner war, dass ich nicht einmal Schnee in der mal irgendwo zwischen den Fingern hatte. Ne? Es schneit ja auch nicht. Es waren mal ein paar Flocken, die runterkommen, aber der blieb überhaupt nicht liegen. Ne? Also Kinder, die jetzt so 1,5 Jahre alt sind, wenn die nicht mal verreist waren, die kennen gar keinen Schnee. Die wissen gar nicht, wie Schnee aussieht. Das ist eigentlich auch schade. Ne?
Aber wenn wir jetzt viel Schnee hätten, wenn wir vielleicht wieder mehr Niederschlag bekommen würden, würde sich dieses Moor als Moor dann wieder regenerieren?
Also nicht so, wie es mal war. Nämlich jetzt im Augenblick, wenn es trocken ist, dann mineralisiert das. Man sagt also, wir haben ja Torf drin, ganz viel Torf. Und Torf ist reiner Kohlenstoff. Torf ist praktisch die Vorstufe zur Kohle. Wenn wir noch 200 Millionen Jahre warten würden, hätten wir hier Braunkohle dann. Aber dadurch, dass dieser Torf jetzt praktisch bloß liegt, nicht mehr im Wasser ist, kann er mit dem Luftsauerstoff, gibt es eine Reaktion, es entsteht Kohlendioxid. Also ein Klimakiller, der hier praktisch jetzt hier ständig in die Luft geht. Damit verbraucht sich der Torf mit der Zeit. Und also wenn das ein paar Jahre so weitergeht, gibt es keinen Torf mehr hier. Und dann ist es auch kein Moor mehr. Da kann so viel Wasser kommen, wie es will. Wir haben dann kein Moor mehr. Ne?
Wenn ich als Wanderer hier vorbeigehe, dann macht das eigentlich ein ganz gespenstisches Bild, diese Staketen.
Ja,
sind es ja nicht, diese riesen Staketen, die hier stehen. Sehen Sie das als naturverbundener Mensch, als jemand, der sich wirklich mit Wald befasst, genauso oder ist das für Sie Kommen und Gehen?
Das ist ein Kommen und Gehen. Also hier in diesem Wald, das ist ja Naturwald, wo nichts mehr gemacht wird. Also im Grunde genommen, finde ich, gehört das auch dazu. Also Sterben gehört auch zum Wald. Also Sterben gehört zum Leben. Wir verdrängen das und deswegen machen wir das in einem Wirtschaftswald. Nehmen wir auch die toten Bäume sofort raus, schnell weg. Das sieht ja schlimm aus. Das darf nicht sein in einem Wirtschaftswald. Also tote Bäume wollen wir da nicht haben. Aber hier gehört es einfach dazu. Es ist die Natur und die Natur hat eben auch den Tod. Und die fallen dann irgendwann um, geben wieder Nährstoff für die anderen Bäume. Also das ist ein Kreislauf, der hier funktioniert. Deswegen macht mich das hier überhaupt nicht an. Ich finde es sogar schön, ästhetisch sogar schön in gewissem Maße. Das hat was. Und wenn ich dann hier abends so lang gehe und der Mond scheint durch, also das hat was. Also das ist so gespenstisch, würde ich nicht sagen, aber es ist so ein bisschen mystisch, so ein bisschen was, ja, Naturverbundenes, finde ich.
Aber Bangenbüchs darf man da nicht sein.
Nee, das darf man nicht. Nee.
Für Hitchcock wäre das hier tatsächlich so ein Motiv, oder?
Also ich sage immer, im Wald ist man eigentlich immer gut aufgehoben. Also ich habe nie Angst im Wald. Ich kann auch nachts durch den Wald gehen. Mehr Angst habe ich, wenn ich durch die Großstadt gehe, nachts irgendwie durch stille Straßen. Da habe ich mehr Angst, muss ich. Also Angst habe ich eigentlich ganz selten. Ich habe eigentlich überhaupt keine Angst, aber hätte ich wahrscheinlich mehr Angst, wenn ich da wäre. Aber wenn ich hier abends noch nachts hier durchlaufe, ich höre zwei Wildschweine irgendwo, aber die riechen mich ja, die nehmen mich ja wahr. Also da passiert nichts dann, ne?
Wir kommen eigentlich von Luisenfelde, gehen jetzt Richtung Norden.
Genau.
Und
wir gehen einen Weg lang, der hier praktisch südlich führt. Also hier sehen wir jetzt im Augenblick Fichten. Das haben natürlich Menschen mal hergepflanzt, ne? Also jetzt sieht man natürlich, die sind jetzt seit 2 Jahren hier am Sterben. Also die sind schon, es gibt eigentlich nur noch ein paar, die noch leben. Die werden wahrscheinlich auch bald hinüber sein. Man sieht überall, wenn man jetzt mal hier hochguckt am Stamm, da sieht man sehr schön diese Fraßgänge von dem großen Fichtenborkenkäfer, der sich da durchgefressen hat. Ne? Das ist aber, finde ich, hier auch nichts Schlimmes, weil hier die Fichte eigentlich hier keine Chance hat. Also eine Fichte gehört hier eben nicht her. Und jetzt tut die Natur genau das Richtige. Sie sondert das aus, im Grunde genommen.
Wenn Sie so locker sagen, Fichte raustreten aus dem Wald, aus dem Brandenburger Wald, ist es die Trockenheit vor allen Dingen, die da Fichte den Gar ausmacht? Oder sind es die Insekten?
Also die Trockenheit. Also ist ja immer so, Insekten kommen immer dann, wenn ein Baum kränkelt. Insekten riechen das. Die haben einen Sinn dafür, dass der Baum schwächelt. Ein Baum sendet Stoffe aus, die anzeigen, dass er krank ist. Also das können Vögel riechen, das können Insekten riechen. Das haben wir nachgewiesen wissenschaftlich, dass ein Baum so eine Art Angstschweiß aussondert. Also Insekten sind immer erst praktisch die Sekundärschädlinge. Vorher ist was anderes. Der Baum hat Stress. Ein Baum hat Stress, richtig, und das ist eben Trockenheit. Bäume sind auch Lebewesen. Ne? Bäume haben wirklich Stress. Ne?
Werden wir in Brandenburg noch die Fichte haben?
Nee.
Vereinzelt höchstens.
Ja, sie wird es noch geben, aber...
Und die Kiefer?
Die Kiefer hält besser durch. Die Kiefer ist...
Ist doch auch ein Flachwurzler.
Ja, die geht ein bisschen tiefer rein. Also die Fichte ist ja so ein ganz, die hat ja so einen ganz flachen Teller nur. Und die Kiefer ist, ich sage mal, die Kiefer ist wirklich was typisch Brandenburgisches. Der Brandenburger ist ja auch nicht so leicht umzuschmeißen. Den schmeißt ja auch nicht so leicht alles aus dem Gleichgewicht. Genauso ist die Kiefer. Die ist Kummer gewöhnt. Die ist immer auf kargen Böden. Die hat schon alles durch. Und eine Kiefer haut nicht so schnell die Trockenheit um. Also die steht das manchmal durch.
Nun ist das ja ein Wald, der sich selbst überlassen ist. Wo die Natur schafft oder auch wo was vergeht. Wo macht sich hier die Trockenheit der letzten Jahre am meisten bemerkbar? Wir haben eben schon das Moor gesehen, wir haben jetzt die Fichte gesehen.
Naja, also wenn wir über die Witterung der letzten 2 Jahre sprechen, also 2018 und 2019, dann war es natürlich die Trockenheit, ist richtig. Aber was wir noch extremer war der Sonnenschein. Wir hatten so viele Sonnenscheinstunden wie noch nie hier in Brandenburg. Ne? Also unsere Bäume, die sind nicht so viel Sonnenschein gewöhnt, so extreme. Und was heißt Sonnenschein? Sonnenschein ist Licht und sie müssen produzieren. Photosynthese läuft ab und das ist für sie Stoffproduktion. Das ist wie Doping. Also die müssen ständig produzieren. Also sie setzen ja praktisch Kohlenstoff auf der Luft um und machen daraus Stärke und Zucker. Und wenn sie aber so viel Sonne haben, dann werden sie auch gestresst. Also Trockenheit und Sonne ist eigentlich das große Problem. Und wenn wir jetzt mal hier oben hinschauen, auf diesen kleinen Hügel hier so ein bisschen, man sieht, die Kronen der Buchen sind relativ licht. Also sie sind nicht voll mit Laub. Diese Buchen da oben, die haben alle, also ganz kleine Blätter nur noch und weniger Laub, also als es eigentlich normal ist. Das ist nämlich ein trockener Hügel hier, das ist so ein Lehmhügel. Das zeigt sich hier zum Beispiel an diesem Gras, was vor uns steht. Das ist das sogenannte Perlgras. Und wo das Perlgras wächst, ist ein guter Standort. Ein guter Standort heißt hier viel Lehm im Boden. Also Lehm bringt viel Nährkraft, aber Lehm trocknet schnell aus. Wenn es also lange trocken ist, haben wir hier praktisch eine trockene Kuppe, wo die Buchen also hier ihre Schwierigkeiten haben. Also man sieht das hier ganz deutlich, dass hier praktisch vom, also auch hier stimmt etwas nicht. Trockenheit und Sonne von den vergangenen 2 Jahren.
Ja, es sind sehr dicke Stämme, massive Bäume, aber oben tatsächlich das Grün sieht vergleichsweise kläglich aus.
Ja, genau. Also ich meine, die sind noch nicht so sehr alt. Also wir sehen nachher ein paar stärkere noch auch. Die sind ja vom Alter her auch noch so, sage ich mal, 150 Jahre, schätze ich mal so. Aber sie sind trotzdem, dafür haben sie wirklich wenig Laubmasse dann auch.
Ja. Also wir sind im Wald, im Buchenwald, und trotzdem ist es massiv heiß geworden, nämlich wir stehen in der Sonne.
Ja, hier in der Sonne, ja, hier ist irgendwie ein Loch.
Also, ist das ein Problem für den Wald?
Ja, natürlich. Sonne ist immer, also Sonne auf dem Waldboden ist immer ein großes Problem, weil Sonne führt natürlich zu Temperaturen auf dem Waldboden, manchmal bis zu 50 Grad. Ne? Also wenn die Sonne, jetzt, die hat ja einen sehr hohen Stand im Augenblick, und wenn die wirklich ungehindert hier auf den Boden knallt, das hat natürlich Auswirkungen. Das sind, im Boden sind ja ganz viele kleine Lebewesen, Organismen, also Springschwänze, kleine Käfer, die den Humus verarbeiten. Und wenn die diese Hitze spüren, versuchen die natürlich weiter runter zu gehen in den Boden hinein. Und dann können sie nicht mehr diesen Humus umsetzen dann im Grunde genommen. Also durch Sonnen ist immer der Waldboden gefährdet. Deswegen ist eigentlich ganz wichtig, der Waldboden muss immer beschattet sein. Also wer jetzt eine Freifläche schafft und praktisch jetzt hier, auch wenn es nur ein Hektar groß ist und hier einen Kahlschlag führt, der ist eigentlich wahnsinnig. Also das muss man wirklich so sagen. Also der macht sich eigentlich selber kaputt. Also und seinen Boden eigentlich, das Wichtigste, was man ja hat. Ne? Jetzt merkt man schön dieser Duft.
Ja.
Also nebenbei bemerkt, hat der Wald ja auch eine gesundheitliche Wirkung, das ist ja jetzt nachgewiesen mittlerweile, dass es also bestimmte Stoffe gibt, die der Wald ständig ausströmt, die den Menschen gesund machen. Also bisher hat man das ja nur gemerkt, aber jetzt ist es wissenschaftlich nachgewiesen.
Es ist wissenschaftlich
nachgewiesen. Genau.
Ich frage lieber nochmal nach.
Es ist nachgewiesen. Terpene sind das. Das sind also Dufte, die wir riechen, aber manchmal auch gar nicht riechen, die wir einfach in uns aufnehmen. Und besonders nach einem Regen versprüht der Wald diese Duft. Und wenn Sie 2 Stunden dann durch den Wald gehen, sind Sie eigentlich schon geheilt. Es ist sogar nachgewiesen, dass bei Krebspatienten, also in der Vorsorge oder in der Nachsorge nach Krebserkrankungen, wenn Leute in den Wald gehen, Atemübungen machen, also richtig die Waldluft in sich aufnehmen, dass das auch die Heilung, also helfen kann zumindest, die Heilung unterstützen kann. Das ist ja heute ein neues Geschäftsfeld für viele Leute. Das nennt sich ja Waldbaden, sagt man ja. Das kommt aus Japan, diese Mode. Das hat man in Japan schon rausgefunden, dass man eben in den Wald geht und Atemübungen macht und sich dann eben auch wirklich besser fühlt.
Wir müssen kurz schildern, was wir
genau
sehen.
Genau. Also wir
eine Senke, jetzt nicht mehr der Berg,
nee, es geht den hier wir so ein gesehen bisschen haben, runter,
sondern jetzt geht es richtig runter.
Ja, also hier der Krumsin ist ja geprägt von einem hohen Relief. Der Krumsin ist ja wirklich etwas Besonderes insofern. Er hat ja durch die Eiszeit, hier sind nämlich 2 Gletscher aneinander geraten. Also ein Gletscher kam vom Nordwesten, der andere kam von Nordosten und hier haben sie sich gestoßen praktisch einander. Und die Gletscher haben vor sich hergeschoben ja riesen Geröllmassen und Steine und dadurch hat sich das alles hier aufgetürmt im Grunde genommen. Also es ist eine Besonderheit von der Eiszeit, die hier ist. Und dadurch haben wir hier eben ganz krasse Hänge. Das ist hier noch gar nichts. Also wenn wir an anderen Orten sind, hier im Krumsin, sind richtig Steilhänge. Da geht es richtig steil runter, also wie in Thüringen oder im Mittelgebirge überhaupt. Und dann eben wieder senken, wieder Wasser drinne überall, also Moore oder auch Seen. Das ist eigentlich das Besondere. Deswegen wurde es zum Welterbe gemacht, weil wir gesagt haben, die Besonderheit dieses Waldes ist die enge Verquickung von Wasser und Wald. 20% der Fläche vom Krumsin sind Wasser, also Seen oder Moore, also die vom Wasser auch beeinflusst werden. Das ist relativ viel, ne? Und das ist eben eine große Besonderheit, dass wir eben hier überall praktisch einen Wechsel haben. Also in jeder kleinen Senke ist irgendwie ein bisschen Feuchtigkeit oder ein Moor oder auch ein See dann halt, ne? Das sind Eiszeitrelikte, das sind Überbleibsel der Eiszeit einfach.
Aber
ne?
Die Senke sah ja zumindest mal so aus, als wenn sie wirklich nasse Füße hatte. Aber jetzt ist da auch nichts mehr vom Wasser zu sehen, oder?
Also es ist eine höhere Feuchtigkeit. Also wenn man jetzt den Boden reingraben würde, würde man schnell auf Wasser kommen. Wir haben jetzt gerade im Augenblick jetzt eine Berechnung durchgeführt, wie der Wald im Jahre 2050 hier in Brandenburg aussehen würde und wie er im Jahre 2100 aussehen würde, also 21. Und da müssen wir sagen, die Buche kommt nicht mehr vor als Hauptbaumart. Die Buche wird sich verabschieden nach unseren Szenarien. Und das ist das sogenannte mittlere Szenarium, was wir haben. Also das ist noch das Moderate, also Klimaanstieg um 2 Grad. Das ist das Moderate. Wir haben im Augenblick in den letzten 30 Jahren einen Anstieg, der ist 3 bis 4 Grad jetzt mittlerweile schon. Also wir sind schon weit über diesen mittleren Szenario weg. Aber wir haben trotzdem dieses mittlere Szenario als Grundlage genommen, weil wir gesagt haben, da sind ja auch viele Unsicherheiten drin und so. Aber das und da ist es so, dass wirklich die Buche nicht mehr als Hauptbaumart, so wie sie jetzt hier aussieht, vorkommen würde. Darum, sage ich mir, brauchen wir solche Wälder, die jetzt nicht bewirtschaftet werden, dass wir das auch mal beobachten können. Wenn wir jetzt mal schauen hier, also die Natur macht schon einiges hier, das beobachte ich auch schon. Zum Beispiel sind jetzt hier in der Verjüngung als kleine Bäume eine Esche, das ist eine andere Baumart. Aber wir haben auch ganz viele Hainbuchen, die jetzt hier wachsen. Also der Hainbuche ist zum Beispiel eine Baumart, die kann Trockenheit besser vertragen. Oder Linden zum Beispiel sind auch Bäume, die Trockenheit besser vertragen können. Vielleicht in 100 Jahren werden wir hier einen Hainbuchen-Lindenwald haben mit einigen Buchen noch drin, aber nicht mehr so diese reine Buchen.
Und das wegen der Trockenheit, weil die Buche mit der Trockenheit nicht klarkommt?
Genau, ja. Also die Buche hat natürlich, sie hat viel Toleranz, aber irgendwann ist das erschöpft. Ne? Und den Knackpunkt, den Kipppunkt, den haben wir voriges Jahr erlebt. 2019 hat mir ein Kollege aus dem Nationalpark Hainich Fotos geschickt, dass die im Juni schon braune Blättern hatten an den Buchen. Da habe ich gesagt, das gibt's doch nicht. Und dann begann es bei uns hier im August, September, begannen hier die Buchen plötzlich ihre Blätter abzuwerfen. Das war der Punkt, wo die Buche gekippt ist, wo es nicht mehr ausgehalten hat praktisch. Ne?
Und dann wirft sie die Blätter ab wegen Stress?
Genau. Das ist einfach eine Reaktion. Sie will dann den Stoffwechsel damit runterfahren. Sie will sich schützen damit. Das ist eine Schutzmaßnahme. Und dann schmeißt sie das Laub ab, damit sie übersteht, damit sie überhaupt noch übersteht. Ne? Das habe ich noch nie gesehen, so etwas hier, dass wir also die Buche hier in so einer Stressfunktion hatten. Wir können noch mal hingehen.
Ja.
Kann man ruhig mal machen. Da sehen wir so eine Wurzelhälse sind das. Das sind also, man sagt auch Wassertopf dazu. Und wenn wir jetzt mal hier reingucken, da ist es nämlich ganz nass. Das ist richtig feucht und nass hier. Das ist also praktisch, hier fließt das Wasser runter und fließt hier in diese kleinen Spalt rein. Und die Buche versorgt sich so selber mit Wasser. Also sie hat praktisch ihr eigenes Wassersystem und in diesen Töpfen manchmal steht auch manchmal das Wasser drinne und bleibt dann auch längere Zeit stehen und damit kann sich die Buche über Trockenperioden dann retten, indem sie praktisch sich daran also noch selber eine Feuchtigkeit hat dann, ne? Also das ist eigentlich so eine spezielle Eigenschaft, die Buche hat, aber irgendwann ist das eben auch erschöpft. Und wenn wir jetzt mal hier reinschauen, das ist nämlich was ganz Besonderes, das sind Pilze. Das sind Pilzhyphen und Pilze sind ganz wichtige Organismen für den Wald. Ohne Pilze würde kein einziger Baum existieren, weil die Pilze bilden mit dem Baum eine Lebensgemeinschaft, eine Symbiose, weil sich die Pilze holen sich vom Baum Stärke und Zucker, die der Baum produziert, und geben aber dem Baum dafür bestimmte Nährstoffe ab, wieder, die der Baum braucht. Also Spurenelemente sind das hauptsächlich. Und, das ist auch jetzt nachgewiesen, Pilze können auch den Baum mit Wasser versorgen, also in Trockenzeiten. Also wenn wir einen Waldboden haben mit vielen Pilzen, dann ist es immer ein positives Zeichen. Und am besten ist es immer...
Es riecht ja auch riechen, so, oder?
Einfach dran riechen am Boden, dann riecht man schon so einen pilzigen Geruch. Und Pilze sind ja nicht das, was wir sehen. Das sind ja nur die Fruchtkörper. Pilze sind ja im Boden drinne. Die sind ja hier überall verbunden. Jeder Baum ist auch mit Pilzen verbunden. Und das ist ja diese These, dass man sagt, diese Pilze, diese Pilzhyphen bilden eine Datenaustausch. Damit sind die Bäume können sich untereinander unterhalten auch. Also eine Datenleitung, die hier durch den Wald geht. Ne?
Ein Pilznetz.
Ja, genau. Also der Herr Wohleben hat das in seinem Buch gesagt, Wood Wide Web, also www, also das Waldinternet. Ne? Also wenn der Baum sagt, mir geht's schlecht, gibt er diese Information den anderen Baum, mach was, tu was, damit du dich schützt noch davor. Ne?
Also ich hoffe nicht, dass wir jetzt hier im Märchenwald sind. Ich
meine, nein, das ist kein Märchen. Das ist kein Märchen. Ich kann Ihnen Literatur dazu sagen, das ist wirklich so. In Afrika hat man das gesehen. Bei den Affenbrotbäumen, wenn Giraffen kommen und fressen an den ersten Baum und es stehen 20 Bäume hintereinander, die fressen an dem ersten Baum und im letzten Baum, der hat plötzlich Giftstoffe gebildet, dass die nicht mehr fressen können. Die haben sich untereinander da verständigt, Achtung, Gefahr droht, mach irgendwas, mach eine Abwehr.
Herr Luttert, gehen Sie davon aus, dass tatsächlich nach dem Szenario, von dem Sie sprachen, sich... die Buchen ausdünnen werden in den nächsten Jahren? Dass immer mehr so gespaltene, tote Buchen stehen werden hier?
Was ich jetzt eben beobachtet habe, wo wir eben zum Anfang standen, wo dieses Laub sehr schütter ist, vielleicht ist das die erste Fleck, wo wir vielleicht in 20 Jahren keine Buchen mehr haben. Also hier, wo wir jetzt sind, glaube ich, da werden wir noch in 30, 40 Jahren Buchen haben. Aber da oben auf dieser trockenen Kuppe, denke ich, kann es sein, dass die Buche dort abstirbt und sich andere Bäume dann ansiedeln.
Und dann kommt die Linde, sagten Sie?
Ja, auch. Ja. Also Linde, Elsbeere, Ahorn ist ein Baumart, der überall kommt jetzt, der uns eigentlich anzeigt, er kann ganz gut mit diesen Verhältnissen ausstehen. Und in Brandenburg wachsen im Wald 30 Baumarten. Also wir haben 30 Baumarten, die im Wald wachsen. Und dann sage ich immer, aus diesen Riesen hier Reservoir an Baumarten finden wir doch bestimmt eine, die oder mehrere, die uns vielleicht auch in Zeiten des Klimawandels weiterhelfen.
Wenn man zurückschaut, die beiden Jahre 18, 19, jetzt das Jahr 20, ist das Jahr 20 in eine Reihe zu stellen aus Ihrer Sicht oder ist es im Moment noch ein bisschen glimpflicher?
Wir hatten leider eben auch wieder diese Frühjahrstrockenheit im April, wo wir extrem hier, also wir waren ja, der ganze April hat ja so gut wie nicht geregnet. Also 6 Wochen hatten wir so gut wie keinen Niederschlag gehabt. Und dann erst im Mai und jetzt auch im Juni hat es sich normalisiert. Also wir haben nicht mehr Niederschläge als normal, wir haben normal. Also nicht über dem. Also dass das Defizit der letzten Jahre ist noch lange nicht damit ausgeglichen. Ne? Aber wir haben zumindest mal wieder bis jetzt ein Jahr, wo es nicht ganz so extrem ist. Voriges Jahr hatten wir ja schon im Juni schon 35 Grad gehabt. Das haben wir dieses Jahr noch nicht gehabt. Es bleibt abzuwarten, der Sommer ist ja noch nicht vorbei. Also es kann sich auch noch ändern. Ne? Aber hier sieht man jetzt mal sehr schön, was heißt schön ist, ist jetzt, das sind eindeutig Schäden jetzt der Trockenheit, die wir hier sehen. Also die ist schon vor 1-2 Jahren abgestorben, diese Buche. Die wird auch irgendwann umbrechen. Man sieht ja schon da diesen Riss, der da durch den Stamm geht. Die Buche, wenn sie tot ist, bricht meistens so in 8 oder 10 Meter Höhe, bricht die dann irgendwann ab und dann bleibt noch so ein Stumpf stehen. Aber gucken Sie mal dahinter, die Buche, die ist eindeutig, ist das ein Zeichen von Trockenheit. Die hat eben noch ein paar grüne Blätter unten dran, oben die Krone, die ist schon fast tot. Und dann hat sie noch was gemacht, was ganz beachtlich ist. Sie hat nämlich noch mal frisches Laub getrieben. Da oben sehen Sie dieses zarte Grün.
Ja,
der
das Gelbgrün.
Genau, das ist noch mal so ein Nachtrieb. Also meine These ist, dass sie wahrscheinlich doch mit der Feuchtigkeit im Mai und der Kühle doch noch mal ein bisschen Kraft gehabt hat, noch mal nachzutreiben, noch mal zu versuchen, Blätter nachzuschieben. Also der Baum weiß ich nicht. Ob der es überstehen wird, ich glaube eher nicht. Der wird Folgeschädlinge kriegen, die werden das merken, dass der Baum mit seinem Leben ringt, die werden sich auf ihn stürzen, aber gucken Sie mal dahinter, die Buche. Ganz kleine Blätter hat die nur noch, also auch schon geschädigt, die Buche. Und wenn wir uns mal umdrehen, diese Randbuche hier, die ist völlig, also das ist ein völliges Phänomen, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das ist also, die hat winzig kleine Blätterchen auch nochmal nachgetrieben jetzt. Die sind auch ganz frisch jetzt erst. Die hat noch etwas Lebenskraft in sich gehabt und hat jetzt nochmal versucht. Also ich bin sehr gespannt, wie die in den nächsten Jahren ausgehen wird. Die könnte es vielleicht schaffen, noch zu leben, also aber eindeutig eben in Folge von der Trockenheit. Und das ist eben das Zeichen, dass, also selbst wenn wir dieses Jahr ein normales Jahr haben, ist der Zuwachs des Holzes sehr gering, auch noch dieses und auch noch in den Folgenjahren. Also diese Folgen von solchen Extremjahren, die spürt man sehr lange noch, ne?
Aber könnte die Buche, wenn jetzt, ich sag mal, ausreichend Niederschlag da wäre oder Fettschnee käme, könnte sie das nochmal ausgleichen? Könnte sie dann nochmal durchatmen und wieder ein gesunder Baum werden?
Also da hätte ich hier, bei der sehe ich Chancen. Bei der hier hinter uns eigentlich nicht, die ist schon zu, also da ist schon zu weit. Gucken Sie mal jetzt diese Buche da, diese schöne Dicke, die da drin steht, auch total geschädigt. Oben ja. Kaum noch Laub, also auch völlig schon. Vom Tode geweiht. Die ist wirklich vom Tode geweiht. Und da gibt es auch einen Schädling, der auch diese kranken Buchen findet. Das ist der Buchenborkenkäfer. Das ist auch ein Käfer, der unter der Borke frisst. Und der ist voriges Jahr aufgetaucht. Unsere Spezialisten kannten den überhaupt nicht. Und haben die gesagt, sowas haben wir ja noch nie hier in Brandenburg so vorgekommen, so Buchenborkenkäfer. Da haben gesagt, gibt's das überhaupt? Ja, gibt's. Und haben das dann, also das war wirklich auch interessant, was man durch so eine Situation auch kennenlernen dann für neuartige Sachen auch dann.
Nun wird ja immer von einem, ich sag mal so, im Zuge dieses Klimawandels, immer von Waldumbau gesprochen, so ein großer Begriff. Was heißt denn aus Ihrer Sicht wirklich Waldumbau?
Naja, Waldumbau war jetzt in den letzten 20 Jahren, war eigentlich Folgendes, dass wir gesagt haben, auf den Standorten, wo es geht, also auf diesen mittleren, also wo ein bisschen mehr Nährkraft drin ist, also auf den ganz armen, extrem armen Sandstandorten, da haben wir gesagt, da geht es gar nicht. Aber auf diesen mittleren Standorten, und da war eigentlich das bisherige so, dass wir die Kiefer aufgelichtet haben etwas, also rausgenommen haben und dann drunter gepflanzt haben, Eiche oder Buche. Also wir haben richtig knüppeldicke unten gepflanzt, alles zugepflanzt und dann musste man natürlich nach und nach oben wieder mehr Licht schaffen, wenn dann die mal angewachsen sind und so mannshoch sind, muss man oben wieder rein, muss wieder Licht schaffen. Und irgendwann in 20, 30 Jahren ist aus dem Kiefernbestand ein einschichtiger Buchenbestand geworden oder Eiche auch. Mit Eiche hat man auch viel gemacht. Das ist heute eigentlich nicht mehr das kann ich nicht weiter sagen, also dass es gut ist. Wir müssen es heute eigentlich umdenken. Wir müssen heute, in jedem Kiefernbestand gibt es kleine Löcher, die sich selber von selber bilden. Und so in diese Löcher rein müssen wir verschiedene Baumarten pflanzen. Also kleinflächig, also mit bis zu 6 Baumarten müssen wir auf den Hektar bringen, nicht mehr eine, sondern 6 Baumarten, sodass wir sagen können, im Falle eines Falles, falls es jetzt wirklich so kommt, wie wir uns die Prognosen da sagen, dann haben wir eben 6 Baumarten und von diesen 6 Baumarten werden vielleicht 2 oder 3 uns überstehen. Die anderen fallen aus, aber wenn wir nur eine Baumart haben oder 2, dann ist das Risiko natürlich höher. Also wir wollen das Risiko einfach absenken, indem wir mehrere Baumarten und nicht mehr so flächendeckend nach Schnur gezogen, sondern so wie so ein Flickenteppich, wie so ein Patchwork überall. Also wie man heute in der menschlichen Gesellschaft ja auch von Vielfalt, von Multikulti spricht und alles, so wollen wir eigentlich auch den Wald machen. Wir wollen den Wald bunter machen, ne?
Wie sehen Sie jetzt diese Entwicklung, diese Trockenheit, diese Entwicklung? Ist das für Sie nur spannend oder, Herr Luttert, haben Sie auch, wie soll ich sagen, so eine Träne im Knopfloch, ja, ja, wenn man sagt, ja, ja, das wird es ja gewesen,
ja,
sein?
Ja. Ich mache mir natürlich Sorgen insgesamt um den Wald, ne? Also ich meine, man hat so einen Wald wie dies natürlich lieb gewonnen über die Jahre, ne? Ich kenne ihn jetzt seit 30 Jahren, seit 1990 kenne ich diesen Wald und bin immer wieder drin. Wenn ich das jetzt sehe, wie da diese Buchen absterben, Das ist für mich, also das, da leide ich selber. Ne? Also ich habe voriges Jahr im August ging es mir richtig schlecht. Also wirklich, ich bin gar nicht mehr raus in den Wald. Ich wollte es gar nicht mehr sehen, weil ich gesehen habe, was hier vor sich ging. Ne? Und ich habe jeden Tag gehofft, gebangt, bitte, bitte, lass es regnen irgendwie, dass sich die Situation wieder hier verbessert und so. Also das hat mich wirklich mitgenommen. Ich habe immer krampfhaft auf meine App geguckt. Ist nicht irgendwo eine Regenwolke, die mal hierher kommt? Nein, jeden Tag wieder Sonne, 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 Sonne ohne Ende. Also das sind so, das hat mich schon stark mitgenommen auch da. Ne? Und ich meine, klar, ich weiß, man kann nichts tun, aber es ist, das macht einen das auch gerade so ohnmächtig dann manchmal. Ne? Seit 1990 ist es eben wirklich ein krasser Temperaturanstieg, stärkere Trockenheiten und mehr Sonne. Ne? Also unsere Bäume sind von ihrer Genetik nicht auf so viel Sonne geprägt. Das haben die nicht gelernt, ne? Damit umzugehen. Ne?
Es ist ein sichtbarer Wandel. Wie wird sich dieser Wandel aus heutiger Sicht weiter vollziehen im Grumsiner Forst, im Grumsiner Buchenwald? Hm.
Naja, also wir werden Absterberscheinungen aufgrund von Trockenheit ganz einfach haben. Es werden Lücken entstehen dann. Und da kommt natürlich jetzt, da ist ja die sehr spannende Frage, was passiert in diesen Lücken? Welche Baumarten kommen da rein jetzt? Und das muss man wirklich beobachten. Was kommt da jetzt? Was verjüngt sich da? Ist es die Buche? Ist es die Hainbuche? Ist es eine Linde? Also das wollen wir da mal jetzt beobachten und vielleicht daraus Schlüsse ziehen. Und ich denke mal so, es wird auch der Grumsin wird bunter werden. Der wird bunter werden, was ja erstmal nichts Schlechtes ist. Es wird also die Buche nicht mehr die beherrschende Baumart sein in Zukunft, sondern zu ihr werden sich andere Baumarten gesellen. Ich sage so, wir haben so viel angehäuftes Wissen schon seit Jahrzehnten oder Jahrhunderten manchmal so schon sogar. Wir müssen einfach handeln und wir müssen jetzt wirklich mal sagen, Leute, es ist 5 vor 12 oder schon 5 nach 12. Ne?
Inforadio Podcast.